Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie nach wie vor aus der norditalienischen Olympiahauptstadt Mailand, jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, inspiriert und gut gelaunt am Dienstag, dem 17. Februar 2026. Mailand ist auf jeden Fall eine Reise wert. Natürlich aus sportlichen Gründen. Die Olympischen Spiele haben etwas Begeisterndes, etwas Beflügelndes und sie sind eben auch ein Fluchtweg aus dem Wahnsinn der Gegenwart, aus diesen ganzen politischen Verstrickungen, wobei natürlich auch, wenn man es genau nimmt, die Politik hier reinfunkt. Es gibt Interferenzen, es gibt Störgeräusche, es gibt Vereinnahmungen, selbstverständlich, aber ungeachtet all dessen, diese Sportanlässe sind wichtig und sie sind großartig. Und ich habe gestern erleben können, unter anderem das Eisschnelllaufen, für mich eine Novität, komplette Neuheit, hochspannend, dramatisch. Das ist Millimeterarbeit im Hochgeschwindigkeitsbereich und imponierende physische, athletische Präsenz, sowohl der Frauen wie auch der Männer. Die schießen da über die Eisflächen, fliegen sie immer so tief, fühlt man sich geneigt zu fragen, in Anlehnung an Sean Connery in James Bond. Sie erinnern sich vielleicht noch an die entsprechende Filmszene. Ich glaube, es war in Goldfinger, also in diesem Tiefflugbereich, wie menschliche Düsenjets, jagen die durch die Ice Rings, um diese fast schon Haarnadelkurven in bedrohlicher Seitenlage, ein großartiges Tempo-Spektakel, das ich zum ersten Mal so live erleben konnte. Dann die Krönung, die Kür am Abend, dort habe ich mit angesehen, war ich Zeuge jenes dramatischen Patzers. Nein, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber das deutsche Gespann Haase und Volodin galt ja als favorisiert. Die sind auch führend in die letzte Runde eingestiegen, aber dann der Druck vielleicht etwas zu groß, aber sehr sportlich, sehr ritterlich. Der kürzlich eingebürgerte Russe Volodin aus St. Petersburg, der da seiner Partnerin auf die Schultern geklopft hat, sie liebevoll umarmt hat, weil ihr eben doch der eine oder andere Sprung nicht geglückt ist. So gab es am Schluss nur Bronze. Die überragenden Japaner haben Gold abgeräumt mit einer makellosen Kür. Das hat also die Leute hier von den Stühlen, von den Sesseln gerissen. Diese Pirouetten, diese athletisch, artistisch, künstlerischen Drehwindungen, die fast schon die physikalischen Gesetze zu überlisten schienen, ohne eine Unsicherheit, ohne den, zumindest von meinem Auge aus zu erkennen, geringsten Anflug von technischer Inkompetenz. Die haben das also ganz toll hingelegt und der Partner der jungen Japanerin, der konnte es gar nicht fassen, der kam aus den Tränen gar nicht mehr heraus angesichts der tollen Leistung, die sie da gezeigt haben. Auf Platz 2 die Georgier, auch ein Land, das es mal verdient hat, hier auf einem Podest zu stehen, sonst stehen sie ja immer am Pranger, vor allem der Medien. Die Georgier sind ja auch hineingezogen in diesen ganzen geopolitischen Mahlstrom, da in diesen Konfrontationssumpf, in diesen Lavafluss da von hitzigen und giftigen Emotionen und Dämpfen. Deshalb auch da etwas Entlastendes, etwas Schönes, dass man einfach mal auf einem Eiskunstlauf-Wettbewerb da die zweckfreie Ästhetik des Körpers und seiner Bewegungsmöglichkeiten zelebrieren darf. Ich starte übrigens, bevor ich mich da gänzlich in den Details meiner Erfahrungen verliere. Wir haben übrigens auch noch die Werke von Leonardo da Vinci besichtigt. Das ist eigentlich der zweite Grund, wenn ich das noch hinzufügen darf, der zweite Grund, warum man Mailand besuchen sollte, der große Leonardo, der Elon Musk seiner Zeit. Das ist meine provokative Gegenthese zu dem allgemeinen Elon Musk-Bashing. Da ist mir zu viel selbstgerechte Respektlosigkeit dahinter. Leonardo da Vinci hat in Mailand Kanäle angelegt, damals aus wirtschaftlichen Gründen, sehr wichtig, Verkehrswege. Aber er hat auch sein berühmtes Fresko des Abendmahls verewigt an einer Kirchenwand. Man kann das bei ganz speziellen Gelegenheiten besichtigen. Sehr, sehr eindrücklich. Und vielleicht klingelt es bei Ihnen. Dan Brown, der amerikanische Bestsellerautor, hat ja darauf seinen absoluten Superkrimi The Da Vinci Code aufgebaut. Also Mailand in verschiedenster Hinsicht eine Reise wert. Aber jetzt kommt der Live-Read. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Jetzt sollten Sie aufmerksam zuhören, wenn Ihnen der Werterhalt Ihrer Ersparnisse wichtig ist. Die Real Unit Schweiz AG ist eine echte Erfolgsgeschichte aus dem Schweizer Finanzbereich. Die Unternehmung verfolgt seit Jahrzehnten eine bewährte Sachwertstrategie mit dem Ziel, Ihre Ersparnisse langfristig vor Kaufkraftverlust, Krisen und Enteignung zu schützen. Die Anlageprofis von Real Unit legen großen Wert auf Stabilität und trotzdem haben sie 2025 mit widerstandsfähigen Aktien, vorwiegend von Schweizer Unternehmen und vor allem mit einem hohen Anteil an physischem Gold und Silber eine Jahresrendite in Euro von sage und schreibe 23% erzielt. Aufgrund des anhaltend hohen Interesses bietet die Real Unit Schweiz AG eine Sonderaktion an. Bis zum 26. Februar können Sie im Rahmen einer Kapitalerhöhung neue Aktien zum Vorzugspreis und gebührenfrei bei Ihrer Bank zeichnen. Nutzen Sie jetzt diese Gelegenheit, informieren Sie sich unter, Achtung, www.realunit.de. Ich wiederhole, www.realunit.de und werden Sie Mitaktionärin oder Mitaktionär der Real Unit Schweiz AG. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ich möchte noch einmal zu sprechen kommen, aus aktuellen Gründen, auf die Berichterstattung, die uns da täglich entgegenknallt über den Ukraine-Krieg. Ich halte die für unseriös, ich halte sie für viel zu einseitig, schicke allerdings voraus, dass auch ich keine Standleitung ins Hirn des Kreml-Herrschers besitze. Auch ich habe da keine verborgenen Wahrheiten oder einen privilegierten Zugang zu Geheimwissen. Was ich Ihnen hier erzähle, ist einfach die Summe meiner Erkenntnisse, ist auch meine Intuition, sind abgelagerte Erfahrungen, Lesefrüchte, das Ergebnis von Gesprächen und Reisen. Und ich will versuchen, das in der geforderten Kürze hier darzulegen. Die Behauptung, dass die Russen die Absicht hätten, Europa anzugreifen, weitere NATO-Staaten zu attackieren. Also dieses ganze Getue, so als ob man jetzt schon am Brandenburger Tor die Sandsäcke aufschichten muss, um da diesem Mongolensturm aus dem Osten zu trotzen, das halte ich für einen ausgemachten Unsinn. Ich halte das für völlig falsch, für eine irrige Interpretation, für eine Fehlinterpretation dieses Ukraine-Kriegs, um eben das krampfhafte Bemühen, sich mit den Ursachen dieses Kriegs überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Und anstatt eben das analytisch sauber zu durchdringen, operiert man mit Feindbildern, mit Schreckbildern, also wirklich aus dem Giftschrank der europäischen Geschichte. Und es gibt ja da einen ganzen Katalog von Beispielen. Sie können in den Ersten Weltkrieg zurückgehen, Sie können in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen und so weiter und so weiter. Also hier wird eine Angsthysterie aufgezogen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Aber bitte widersprechen Sie mir. Ich lade Sie ein, mir Gegenargumente zu liefern. Nach meinem Empfinden haben die Russen, hat der aktuelle russische Präsident nicht das geringste Interesse, Europa oder weitere Länder anzugreifen. Auch die Behauptung, er sei im Begriff, die Sowjetunion wieder aufrichten zu wollen, die scheitert ja nur schon an der Feststellung, dass wenn er dies tun wollte, hätte er schon viel früher anfangen sollen. Ich denke, erst im fortgeschrittenen Seniorenalter gewissermaßen schon als politischer Methusalem. Er hätte ja in Zentralasien eigentlich strategisch anfangen müssen. Dort sind auch eine ganze Reihe ehemaliger Sowjetrepubliken dort, die ja ihre Beziehungen auch mit anderen Mächten pflegen. Warum sind die Russen dort noch nicht einmarschiert, wenn es ihnen doch angeblich um die Arrondierung ihres Territoriums gehe? Warum legt man sich dann mit der Ukraine an, wo man ja ganz genau weiß, dass da schon knöcheltief die NATO drinsteckt mit allen Verwicklungen, die natürlich auch Russland zu schaffen machen und zu dieser ganzen Vergiftung der allgemeinen Atmosphäre hier beigetragen haben. Den Russen geht es nicht um Territorium, den Russen geht es nicht darum, die Sowjetunion wieder zu errichten, den Russen geht es einfach darum, den aus ihrer Sicht aggressiven Vormarsch der NATO abzublocken. Und das sind die Fehler des Westens, die da gemacht worden sind. Was hätte denn Putin überhaupt zu tun, wenn er jetzt andere europäische Länder erobern wollte? Ich meine, das ist wie wenn man ein Stachelschwein verschlucken würde. Schon die Westukraine ist doch gar nicht verdaulich für den russischen Staat, weil dieser Teil des Landes bevölkert wird von fast schon pathologischen Russengegnern. Die werden auch ihre Gründe haben, warum sie die Russen nicht mit offenen Armen empfangen. Aber das ist nicht unser Problem, meine Damen und Herren. In das müssen wir uns nicht hineinstürzen, in diese sozusagen nach sowjetischen inneren Zwistigkeiten und inneren Widersprüche dieses Vielvölkerstaats. Aber wir trampeln da rein, oder eben manche Politiker trampeln da rein mit einem Selbstbewusstsein, das eben nicht auf Fakten gründet, sondern auf Unkenntnis. Und ich erinnere an den alten Spruch von Henry Kissinger, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, musst du entweder alles darüber wissen oder nichts. Und wenn ich mir so die Reden anhöre der einschlägig Bekannten, dann habe ich den Eindruck, die wissen eher nichts als alles. Und deshalb äußern sie sich auch in dieser extremen apodiktischen und jeden Widerspruch gleich wegbürstenden Art und Weise. Ist ja klar, wenn du die Sache nicht im Griff hast, dann möchtest du auch keine Diskussion, dann möchtest du einfach irgendetwas behaupten, du lädst das auf, wie sozusagen einen, du lädst da wie einen Splittermantel moralischer Empörung drum, um möglichst viele Leute abzuschrecken, dass ja niemand auf die Idee kommt, auch nur den Hauch eines Zweifels anzumelden. Also die Vielvölkerkultur in Europa, die Migrationsprobleme, die Energieprobleme, all diese demografischen Probleme, was hätten die Russen davon, wenn sie das erobern? Sie würden ja vor allem Probleme erobern. Also das ist eine Diskussion, meine Damen und Herren, das ist doch unglaublich. Und das wird aber tagtäglich in den Medien, auch heute wieder Frankfurter Allgemeine, Welt, überall lesen wir das als feststehende Tatsache. Wir müssen jetzt den Stahlhelm wieder anziehen, wir müssen unsere Schützengräben ausheben. Habt ihr euren Luftschutzkeller schon wieder in Stand gebracht? Der Russe kommt. Also das sind doch völlig unseriöse Behauptungen, die getätigt werden. Und um Ihnen noch ein letztes Argument zu geben, diese Argumentation ist auch deshalb völlig unüberzeugend, eben weil gar keine Auseinandersetzung stattfindet darüber. Es wird einfach behauptet, und wer etwas anderes sagt, wer sagt, das ist alles Propaganda, das ist ukrainische Narrative, das sind EU-Narrative, da versuchen einfach die, die mit ihrer Strategie gescheitert sind, jetzt quasi mit diesem Feindbild abzulenken von ihren Problemen. Bei manchen hat man sogar das Gefühl, sie stürzen sich in einen Krieg, in ein regelrecht um vor ihren hausgemachten, viel drängenderen Problemen abzulenken. Also diese Argumentation, wenn wir so nennen wollen, ist vor allem auch deshalb überhaupt nicht überzeugend, weil ihr keine Diskussion, keine Auseinandersetzung vorausgegangen ist. Und jeder, der hier Widerspruch anmelden würde, läuft ja Gefahr, sofort sanktioniert zu werden. Sofort als Putin-Versteher oder als Putin-Helfer, als Putin-Knecht abgekanzelt zu werden. Meine Damen und Herren, wenn man eine totale, absolute Verteufelung eines Politikers nicht mitmacht, heißt doch das nicht, dass man automatisch in seinem Fanclub unterwegs ist. Also auch da eine weitere Verstümmelung, eine weitere Verkrüppelung des Denkens. Also diese ganze Putin-Hysterie, das ist auch ein Verblödungssyndrom, meine Damen und Herren. Da fallen die Leute, hat man das Gefühl, also ich interpretiere das ja immer wohlwollend, da fallen die Leute offensichtlich unter ihr eigenes Niveau, aber vielleicht haben sie auch gar nicht dieses Niveau, das man ihnen eigentlich bescheinigt. Vielleicht ist das auch nur einfach so, dass sie sich jetzt da gewissermaßen zur Kenntlichkeit entstellen. Also diese Kriegsrhetorik und die Politik, leider auch die deutsche Politik der Konfrontation, die halte ich für eine Katastrophe für Europa, meine Damen und Herren. Und wenn ich sehe, dass da Stichwortgeber wie Agnes Strack-Zimmermann und andere, Kaya Kallas, Ursula von der Leyen, also höchst fragwürdige Politiker, bei denen sich auch die Frage stellt, wie weit sie eigentlich Stichwort Covid, in Korruptionsverwicklungen drin stecken, dass die jetzt hier quasi die Regie übernehmen, den Steuerknüppel bei so schwerwiegenden Entscheidungen über Krieg und Frieden, da läuft es einem kalt den Rücken hinunter. Und wenn ich dann zusätzlich noch zur Kenntnis nehme, auch wenn ich heute Morgen da in den deutschen Zeitungen lese, jetzt denkt man darüber nach, auch in Deutschland, es gibt zwar unterschiedliche Positionen, man müsse sich da an einem nuklearen Abschreckungsschirm beteiligen, also sozusagen eine nukleare Bewaffnung, Atomwaffen. Also diesen Politikern, meine Damen und Herren, möchte ich keine Atomwaffen in die Hand geben. Die sollen zuerst einmal beweisen, dass sie ihre Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen, dass sie ihre eigenen Grenzen kontrollieren können, bevor sie die Grenzen der Ukraine kontrollieren wollen, womöglich noch mit Atomwaffen. Das ist doch ein Weg einer Politik, die nicht funktioniert. Und was mich auch stört, um das auch hier einfach mal als Gegenthese in den Raum zu stellen, aber bitte auch da widersprechen Sie mir, wenn ich zu weit gehe, wenn ich es falsch darstelle, der ukrainische Präsident Zelensky, da teile ich die Auffassung des amerikanischen Präsidenten, ist derzeit das größte Hindernis auf einem Weg zum Frieden. Ich meine, wenn man ihm zuhört, da wird ja auch nur laufend Öl ins Feuer gegossen. Natürlich, wir können jetzt mit einem ganzen Bundesordner an Verständnis und Entschuldigungen sagen, natürlich, der ist in einer schwierigen Situation. Aber auch da gilt es zu berücksichtigen, jedes Land ist dann irgendwo auch für die Außenpolitik verantwortlich selber, die es gegenüber seinem Nachbarn pflegt. Und niemand hat Herrn Zelensky gezwungen, den Bürgerkrieg gegen die russischsprachige Minderheit im Donbass fortzuführen. Niemand hat Herrn Zelensky gezwungen, eine Politik zu betreiben, die auf der Diskriminierung, auch der sprachlichen Diskriminierung jener eben im Osten des Landes vor allem sich befindenden russischen Bevölkerung. Er hat ja früher auch das Gegenteil behauptet. Er hat gesagt, er wolle Frieden schließen, aber offensichtlich ist er damit gar nicht durchgekommen. Und im April 22, das einfach wieder an die Adresse all jener, die immer wieder behaupten, Putin wolle keinen Frieden, die Russen haben sich an einen Verhandlungstisch gesetzt. Nach einem Bürgerkrieg von 8 Jahren, der da unter aktiver Beteiligung der NATO getobt hat. Und hier sind wir jetzt einfach nicht, und auch die Leute, die sich permanent äußern, sind wir doch nicht die Schiedsrichter des Völkerrechts. Was gibt es jetzt da plötzlich nach den Covid-Experten, den Klima-Experten, sind alle über Nacht zu Völkerrechtsexperten geworden. Ich staune, wer sich da alles glaubt auszukennen, ganz genau Bescheid, wer jetzt da genau wie das Völkerrecht verletzt hat. Und auch da, Sie merken einfach, dass etwas nicht stimmt, denn wenn Sie mal den scheuen Versuch unternehmen, eine andere Meinung zu bringen, dann werden Sie nicht mehr in Talkshows eingeladen, dann bestraft man Sie durch Liebesentzug, da wird Ihnen, da erleben Sie den sozialen Tod, also das ist mein Eindruck. Und da verspannt sich ja auch gleich die Atmosphäre und das ist ein sicheres Indiz, dass etwas nicht stimmt. Wenn man über etwas nicht einfach offen reden kann, wenn das schon Mut und Überwindung kostet, zu sagen, ja, also ich sehe das jetzt ganz anders, bitte widersprechen Sie mir und Sie beobachten, wie bei Ihrem Gegenüber gewissermaßen die Augen, die vorhin noch einigermaßen freundlich geblinzelt haben, sich zu messerscharfen Schützen, Schießscharten verengen, dann ist das der letztinstanzliche Beweis, dass irgendwie etwas da nicht im Lot ist. Und das ist gefährlich, das hat Konsequenzen, weil das am Schluss eine Kriegslogik ist. Und diese Kriegslogik ist eine Katastrophe für Europa. Und die Amerikaner sehen das richtig. Die amerikanische Regierung Trump sieht das richtig. Und bevor man sich jetzt wieder die Schuhe abputzt an Trump, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, auch in den USA gibt es mächtige Kreise auf der linken Seite, aber auch auf der bürgerlichen Seite, die finden die Politik nicht gut von Trump. Die möchten im Grunde das Gleiche machen wie einige dieser europäischen Politiker von Macron bis Merz, Kallas und anderen, nämlich Russland in die Knie zwingen, die Ukraine benutzen, um Russland strategisch zu schwächen. Und da wird natürlich auch Europa missbraucht, da werden diese europäischen Politiker missbraucht, da werden übrigens auch jene osteuropäischen Politiker missbraucht, die aus ihrer historischen Erfahrung Vorbehalte haben gegenüber Russland, gegenüber der Sowjetunion. Das kann ich alles 100% nachvollziehen, diese Ängste. Aber man muss sich doch um Gottes Willen einmal die Frage stellen, ob man seine Außenpolitik, seine Strategie auf der Grundlage historischer Ängste basieren möchte und ob man von Thesen ausgeht, von Diagnosen, von Einschätzungen, von Deutungen eines Konflikts, die höchst fragwürdig sind, meines Erachtens komplett falsch. Unsinn, dass eben es sich bei den Russen, bei der russischen Staatsführung um verrückte Imperialisten handelt, um sozusagen Auswucherungen eines Bösen, an dem man nun auch andere historische Traumata aus der europäischen Geschichte abarbeiten kann. Diesmal also sind wir dann auf der richtigen Seite, wenn es darum geht, das Böse, sozusagen das hitlereske Böse zu bekämpfen. Das sind doch keine seriösen Argumentationen, meine Damen und Herren. Und man muss das einfach mal in all dieser geballten Klarheit hier etwas in den Raum stellen, auch vielleicht etwas ventilhaft als Reaktion auf das, was ich tagtäglich da lese. Jetzt aber kommen wir zu weiteren Themen, die es ja zum Glück auch noch gibt. Wir müssen uns ja nicht nur mit dem beschäftigen. Und die Hoffnung ist ja, dass all diesen markigen Kraftmeier-Sprüchen, die ja gar nicht sozusagen die politische PS-Stärke, auch die militärische PS-Stärke haben, dass das irgendwo verdampft und verfliegt. Aber machen wir es uns nicht so leicht, nach wie vor geht diese Außenpolitik von ganz falschen Thesen aus. Ich halte, um es hier noch einmal auf den Punkt zu bringen, ich halte Putin, ich halte Russland nicht für eine Bedrohung für Europa. Eine Bedrohung für Europa allerdings ist eine Politik, die darauf abgezirkelt ist, sich auf einen Krieg gegen Russland vorzubereiten oder sogar einen Krieg, der bereits im Gange ist, weiter zu eskalieren und am Laufen zu halten. Das ist eine Gefahr für Europa. Und richtig für Europa wäre, alles daran zu setzen, mit Russland wieder sachliche Beziehungen aufzubauen, Frieden mit Russland zu schließen. Das ist ja auch eine Grunderkenntnis der Geschichte. Aber möglicherweise werden wir von geschichtsblinden Politikern und Medienleuten regiert, die da nach wie vor in ihrem Moralismus schwelgen. Keir Starmer, reden wir von Keir Starmer, er ist ja so etwas wie die personifizierte Harmlosigkeit. Und auch wenn er seine Aufrüstungssprüche bringt, irgendwie versetzt einen das nicht in Alarmbereitschaft, weil dieser Politiker etwas Gemütliches, eben etwas Harmloses ausstrahlt. Und sein Programm war ja, mit dem ist er angetreten, in Großbritannien Ruhe in die Politik zu bringen. Wenn ich aber sehe, was für eine Aufgeregtheit in der britischen Politik herrscht, dann ist er an diesem Ziel bis jetzt doch ziemlich gescheitert. Und wir lesen, wir nehmen zur Kenntnis in Umfragen, er ist tatsächlich der mit Abstand unbeliebteste Premier seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar absolut gesehen. Der Regierungschef ist in den letzten 18 Monaten extrem unpopulär geworden und schon nächste Woche könnte seine Zeit abgelaufen sein. Warum eigentlich mag niemand den freundlichen Keir Starmer? Er wirkt sachkundig, besonnen, verlässlich, aber ungeachtet all dessen extrem unbeliebt, wie Umfragen zeigen, unbeliebt wie noch keiner vor ihm. Trotz guter Reputation sank seine öffentliche Zustimmung rasch, als Starmer ins Amt kam. Ein Grund war die Annahme teurer Geschenke. Also da der Verdacht, dass es eben nicht so sauber zugeht, wie man nach außen den Eindruck erweckt. Zugleich liegt seine Partei, die Labour Party, letzten Umfragen zufolge mit 17% weit abgeschlagen hinter Nigel Farage's Rechtspartei Reform UK, 30% und sogar 2% hinter den serbelnden Konservativen. Wachsende Unruhe bei Labour überrascht darum nicht. Selbst die Experten rätseln aber darüber, warum die Abneigung gegen Starmer bei vielen seiner Landsleute so persönlich und manchmal geradezu hasserfüllt ist. Vielleicht eben, weil die Leute merken, dass sie ihm etwas nicht zutrauen können. Aber es ist schon interessant, dass diese Regierung, eigentlich kaum war sie im Amt, schon in den Seilen gehangen hat. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass es vielleicht noch sogar früher zu Ende gehen könnte. Ungarns Premierminister Viktor Orban steht vor anspruchsvollen Wahlen im April. Sein Kandidat Peter Magyar ist ein ehemaliger Weggefährte aus der Fidesz-Partei, der einen interessanten Wahlkampf führt. Er teilt viele der Ziele von Orban. Er sagt, ja, in der Migrationspolitik liegt er richtig, da liegt er auch richtig. Aber ich mache das Ganze sauberer, ich mache das weniger autokratisch, ich mache das im Einklang mit der Europäischen Union. Und das kommt bei den Medien sehr gut an, vor allem auch bei unseren Medien. Ich habe ein grundsätzliches Problem mit Politikern wie Peter Maggiar, wenn ich mir jetzt diese maximal invasive Aussage über Ungarn erlauben darf. Politiker, die ihre Partei wechseln, sind mir einfach immer suspekt. Es gibt Ausnahmen, die nicht in dieses Muster fallen, zum Beispiel ein Winston Churchill, der hat auch ein paar Mal die Partei gewechselt, ist aber doch ein politisches eine politische Urgewalt, eine gewaltige Kraft, auch wenn man ihm da in gewisser Hinsicht kritisch gegenüberstehen möchte, aber sicherlich eine Respektsperson in dieser Hinsicht. Bei Peter Maggiar hat mir einfach einen Politiker, der meines Erachtens, und das ist eben bei diesen Parteiwechselbelgern, bei diesen Wechselfällen oft eben das Spezifische, es geht ihnen einfach um die Karriere. Sie haben gemerkt, in der anderen Partei komme ich nicht mehr nach vorne. Ich will aber nach vorne. Und anstatt die eigene Partei zu überzeugen und auf einen anderen Kurs zu führen, den man richtig will, geht man zu einer anderen, kopiert dann die Alten, um sich dann irgendwie als Alternative zu positionieren. Da stellt sich mir einfach die Frage der Integrität. Wie auch immer, Viktor Orban ist da vor einer schwierigen Aufgabe, sicherlich nicht einfach. Und da kommt der Besuch des amerikanischen Außenministers Marco Rubio gerade richtig. Nach seinem Auftritt in München ist ja der US-Außenminister, ich glaube, ich habe ihn mal irrtümlich kürzlich als Vizepräsident bezeichnet, das war ein Versprecher, J.D. Vance ist der Vizepräsident, Rubio ist jetzt also nach Ungarn gefahren, hat Orban sehr gelobt, sei ein enger Vertrauter von Trump. Man belohnt natürlich da die Loyalität, aber es gibt auch da Spannungen, denn den Amerikanern ist natürlich ein Dorn im Auge, dass die Ungarn nach wie vor Rohstoffe aus Russland beziehen. Bis zu 80% sind die Ungarn angewiesen. Das hat natürlich auch, das sind die Interessen, darum sagen sie, wir haben kein Interesse, uns in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Das ist der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, und deshalb hat sich auch der Ton verschärft zwischen Kiew und Budapest. Die Ukrainer haben ja sehr stark Orban kritisiert und auch im persönlichen Bereich angegriffen, und Orban hat dann auch ziemlich scharf zurückgegeben, dass eben dies ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine sei und nicht der Krieg zwischen der Russischen Föderation und Ungarn. Rubio jedenfalls begeistert, zum ersten Mal in Budapest, allerdings die Probleme, die Zwistigkeiten punkto Energie sind da. Die Amerikaner möchten natürlich, dass die Ungarn ihre Ressourcen kaufen. Der wohl umstrittenste Politiker der AfD sollte am Wochenende Wahlkämpfern in Bayern Schützenhilfe leisten. Zwei Kreisverbände der Partei luden den Thüringer Fraktionschef der AfD, Björn Höcke, als Redner zu Veranstaltungen ein, kurz vor den Kommunalwahlen am 8. März. Vor den Veranstaltungshallen kam es zu Protesten und vor Höckes Auftritten zu einer juristischen Auseinandersetzung. Die beiden Kommunen, die oberfränkische Gemeinde Seibotenreuth und die Stadt Lindenberg im Allgäu, versuchten Höckes Auftritt zu verhindern. Beide machten die Zulassung der AfD-Veranstaltungen in ihren öffentlichen Hallen von der Auflage abhängig, dass Höcke nicht als Redner auftreten dürfe. Ist ja auch schon unglaublich, dass man gewählte Parlamentarier, die nun also in ihrer parlamentarischen Tätigkeit im Thüringer Landtag nicht gerade verhaltensauffällig sind. Oder ist Ihnen irgendein Vorstoß von Björn Höcke bekannt, der international Aufsehen erregt hätte, sozusagen ein Demokratieabschaffungsvorstoß? Das bewegt sich ja alles auf der Stufe der Interpretation von Aussagen, die er getätigt hat oder die man ihm so im Mund umgedreht hat, dass sie dann das bedeuten sollen, was man von ihnen gewissermaßen erwartet. Aber wenn man einfach mal die Handlung anschaut dieses Politikers, zumindest ist mir kein Beispiel bekannt aus seiner parlamentarischen Tätigkeit in Thüringen, die irgendwie auch nur im geringsten den Vorwurf rechtfertigen würden, diesem Mann muss man das Mikrofon wegnehmen. Aber eben, wir sind ja in Deutschland, da werden diese Fragen anders beurteilt. Nun, auf jeden Fall sind die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte zu gegensätzlichen Ergebnissen gekommen, während das Verwaltungsgericht Bayreuth das Redeverbot für Höcke in Seibotenreuth bestätigte und es mit dessen Vorstrafen und fragwürdigen Äußerungen begründete. Aus Sicht des Gerichts kippte das Verwaltungsgericht aus Augsburg für Lindenberg die Auflage, die Stadt habe nicht hinreichend dargelegt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu strafbaren oder die NS-Herrschaft verherrlichenden Äußerungen kommen werde. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof schuf am Freitag ab mit zwei unanfechtbaren Beschlüssen in einem Eilverfahren bayernweit Klarheit zugunsten der AfD. Die Gemeinden, Entschuldigung, hätten keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte dafür vorgebracht, dass bei den geplanten Wahlkampfveranstaltungen Rechtsbrüche in Form von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu erwarten seien. Das sind aus distanzierter Sicht gute Urteile, weil sie die Redefreiheit schützen. Und auch da gilt es immer wieder, den Grundsatz in Erinnerung zu rufen. Eine Person, eine Partei, deren Meinung mir nicht passt, das muss ich widerlegen, das kann ich nicht verbieten. Und wir haben ja über diesen Prozess gesprochen, diesen Schauprozess am Theater in Hamburg mit der großartigen, wirklich imponierenden Rede des Kolumnisten und auch Weltwoche-Mitarbeiters Harald Martenstein, der da sehr eloquent argumentiert hat, warum man die AfD nicht verbieten soll, das sei ein Verbot der Demokratie. Ein Argument hat mir da gefehlt. Und vielleicht das Offensichtlichste, nämlich einfach mal die Feststellung, dass die AfD keine verfassungsfeindliche rechtsextremistische Partei ist. Und zwar unter Rechtsextremismus verstehe ich die herkömmliche Bedeutung dieses Begriffs, nämlich Gewaltbereitschaft, gewaltsamer Umsturz einer staatlichen Ordnung. Das ist auch die Verfassungsfeindlichkeit. Nichts an dieser Partei geht in diese Richtung, meine Damen und Herren. Entschuldigen Sie. Also das ist doch der entscheidende Punkt. Wo ist denn hier eigentlich die Verfassungsfeindlichkeit? Man mag den einen oder anderen Ausdruck finden, der einem nicht passt, aber das sind doch keine Verfassungsfeindlichkeiten. Das ist ja die Meinungsäußerungsfreiheit, es sei denn, jemand wird verleumdet, dann kann man sich strafrechtlich äußern. Aber eben, das ist nicht mehr selbstverständlich. Und auch an dieser bereits mehrfach zitierten Münchner Sicherheitskonferenz haben eben erstaunlich viele Leute gesagt, ja, die freie Rede, die endet dort, wo die Menschenwürde und die Verfassung betroffen sind. Ja, was soll das heißen? Wenn einer die Verfassung kritisiert, wenn einer eine Verfassungsrevision einbringt, dann darf er nicht mehr frei reden. Also da merkt man, dass die Leute, die über Demokratie reden, also nicht wahnsinnig viel davon verstanden haben, was eigentlich eine Demokratie ist. In Deutschland gab es 2024 mehr als 290.000 Einbürgerungen. 2025 zeichnet sich weiterer Zuwachs ab. Berlin und Hamburg melden Höchstwerte. Wegen mutmaßlich gefälschter Sprachzertifikate fordern Unionspolitiker eine Aussetzung laufender Verfahren und strengere Kontrollen. Die größte Gruppe neu Eingebürgerter kam 2024 dem Bericht zufolge aus Syrien, 83.150. Es folgten ehemalige Staatsangehörige der Türkei, des Irak, Russlands und Afghanistans. Vor dem Hintergrund bekannt gewordener Betrugsfälle eben mit diesen Sprachzertifikaten sollen nun Konsequenzen fordern. An den Fasnachtsveranstaltungen, vor allem in Düsseldorf, steht das Thema Putin im Vordergrund. Da sind gleich mehrere Wagen dem russischen Präsidenten gewidmet. Außerhalb Düsseldorfs allerdings keine Putin-Karnevalveranstaltungen. Dann passend zum Karneval, Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich offen für eine deutsche Beteiligung an einem europäischen Atomwaffenschirm. Da widersprechen ihm auch Parteikollegen, was ich einigermaßen tröstlich finde. Ich habe dazu ja eingangs einiges gesagt. Also diese EU-Führungskorona, die möchte ich also nicht im Besitz von Atomwaffen wissen. Also sie sind es ja zum Teil schon, Frankreich, Großbritannien außerhalb der Europäischen Union. Und ich hoffe einfach darauf, dass auch die Amerikaner am Ende des Tages eben ihre geopolitischen Interessen in Europa immer noch so weit bekräftigen, dass sie bestimmte Flausen, die da durch einige Politikerhirne geistern, gar nicht erst zur Anwendung kommen lassen. Meine Damen und Herren, ein bisschen länger als auch schon. Ich habe da nochmal grundsätzlich abgehoben. Ich hoffe, Sie sind mir bis hierhin gefolgt. Ich verspreche Ihnen, in den kommenden Tagen wird es dann wieder etwas kürzer und kompakter. Bis dann und ich melde mich zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.